Welt im Ohr, live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit.
Leute im Labor.
Und wir senden wie immer live aus dem ORF-Funkhaus Wien in der Argentinierstraße. Diese Sendereihe wird vom Team Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit in der ÖAD GmbH gestaltet. Mein Name ist Andreas Obrecht und ich habe die schöne Aufgabe, dieses Team zu leiten. Unsere Sendungen kreisen immer um Themen, die unsere Arbeit betreffen, also vor allem um Forschungs- und um Bildungskooperationen zwischen wissenschaftlichen Einrichtungen in Österreich und wissenschaftlichen Einrichtungen und auch Hochschulen und Universitäten in Entwicklungsländern. Da wir ständig gemeinsam mit Partnern im In- und Ausland über und um Wissenschaft arbeiten, wollen wir einmal grundsätzlich die Frage stellen, was denn die Wissenschaft, die sogenannte Wissenschaft ist, welche Weltbilder und grundsätzliche Annahmen hinter ihr stehen, welche Rationalitäten des wissenschaftlichen Denkens voneinander differenzierbar sind. Ich habe heute zwei Gäste zu mir geladen, die beide von der Ausbildung her Physiker sind und sich auch mit wissenschaftstheoretischen Fragestellungen befasst haben. Die Physik ist ja wohl eine oder vielleicht sogar die exakteste Wissenschaft und sie hat maßgeblich zu den großen Paradigmenwechseln, zu den großen Wechseln der Weltbilder in den letzten 500 Jahren beigetragen. Und deswegen habe ich meine beiden Physiker hier im Studio, um diese Fragen zu erörtern. Der gebürtige Brasilianer Isaías Costa hat eine internationale Top-Karriere als vorerst Elementarteilchenphysiker und schließlich als Kosmologe, also als Erforscher des Weltalls, zugunsten einer Psychotherapieausbildung aufgegeben. Er leitet heute das Therapiezentrum Gersthof. Isi, danke, dass du gekommen bist.
Gerne, ich freue mich sehr über die Einladung.
Hannes Schmiedl ist ebenfalls Physiker, er ist Energieexperte, er hat unter anderem auch in Tibet und Nepal zu Energiefragestellungen gearbeitet und er schreibt auch Erzählungen und Romane, in denen es auch immer wieder um Wissenschaftsutopien geht. Vor zwei Jahren zum Beispiel ist das Buch, der Roman Die kalte Fusion erschienen und dieser Roman behandelt ja auch einen Menschheitstraum oder ein Menschheitstrauma, nämlich den Versuch, energetisch unabhängig zu sein. Hannes, danke, dass du gekommen bist.
Schönen guten Abend. Danke für die Einladung.
Isi, deine Karriere war bunt und rund. Sie hat dich von der analytischen Erforschung der Elementarteilchen bis an die Ränder, bis zu den Grenzen des Universums geführt. Du hast in Europa gearbeitet, in Brasilien, in Amerika, am bedeutsamen Zentrum Fermilab zum Beispiel, in Chicago. Und dann kam der Moment, wo du dich von der Wissenschaft abgewendet hast. Ich habe es eingangs schon gesagt, eine Therapieausbildung gemacht hast. Was hat dich angetrieben? Beziehungsweise welches Bild von Wissenschaft hattest du damals als aktiver Hardcore-Physiker, wenn ich das salopp sagen darf? Und welches Wissenschaftsbild hast du jetzt?
Also angetrieben zum Wechseln war eine persönliche Krise. Ich habe es einfach erst mit 35 mir wirklich die Frage erlaubt, was will ich aus meinem Leben machen? Und das war dann klar, sicher nicht mein Leben lang mit Zahlen zu tun haben und außerhalb von meinen Freunden und meiner Familie das Leben verbringen. Das war mal klar. Schade, dass erst mit 35 war, aber vielleicht war ich erst dann reif genug dazu. Ich denke, es wäre schön, wenn unser Bildungsmodell so wäre, dass die Kinder nicht mit 17 oder vielleicht sogar mit 14 entscheiden müssen, was sie dann mit Leben machen, sondern erst mit 35. Ich hatte das Privileg, erst dann die Frage stellen zu können und habe wirklich für mich diesen schönen Beruf Psychotherapie gefunden, wo ich mit Menschen jeden Tag zusammen bin.
Aber das klingt so, als hättest du es bereut oder würdest du es jetzt bereuen, dass du dir so lange die Welt errechnet hast. Du hast gesagt, ja. Du hast viel gerechnet. Die Sprache der Physik ist ja die Mathematik.
Genau. Eine Zeit lang habe ich vielleicht bereut, vielleicht 2-3 Jahren, aber ich habe dann wieder entdeckt, die Frage des überhaupt über die Welt, die wissenschaftliche Frage, die abendländische Frage, was ist die Welt, in der wir sind. Und diese vielleicht also von 18 bis 35, 20 Jahre, ich weiß nicht, ich kann nicht so gut rechnen, Zeit, die ich mit der Physik verbracht habe, hat mich gebildet. Also ich denke, mein Weltbild kommt sehr stark aus dieser Zeit. Und zu deiner Frage, wie habe ich damals die Wissenschaft gesehen, wie sehe ich sie heute? Es hat sich kaum ein Unterschied gebildet. Natürlich bin ich heute älter und dadurch habe ich auch ein bisschen ein anderes Weltbild. Aber das Verständnis über die Wissenschaft hat sich kaum geändert. Und das ist für mich schon geändert, die Umwelt, in der ich bin. Damals meine Kollegen Physiker, mit denen ich zu tun hatte und Physikerinnen, die haben alle ungefähr dasselbe Weltbild wie ich gehabt. Und ich bin heute sehr erstaunt darüber, wenn ich mit Kollegen aus anderen Gebieten spreche, dass sie ein Bild von der Wissenschaft haben, die überhaupt nicht mit meinem zusammenpassen. Und bin ich sehr froh, dass wir in dieser Sendung ein bisschen über das Bild der Wissenschaft und was ist das, was wir unter Wissenschaft verstehen, sprechen. Es gibt jetzt ein neuer Begriff für mich, ich glaube in der Wissenschaft nicht so neu, das heißt der wissenschaftliche Analphabetismus. Das ist so oft, dass die Leute keine Ahnung haben über die Grundhaltung der Wissenschaft.
Es ist öfter und auch kein wissenschaftstheoretisches Interesse.
Genau, weder Interesse noch, was natürlich dazu kommt, Bildung. Also die Schule leider. Und ich denke, mit diesem negativen Ergebnis von den PISA-Studien wird das auch sehr betont, dass wir in der Schule lernen, Informationen zu wiedergeben, aber nicht zu hinterfragen. Und die grundsätzliche wissenschaftliche Haltung wird sehr wenig in den Schulen unterrichtet oder beigebracht oder erlaubt. Die Leute haben wenig Erfahrung, selber Wissenschaftler zu sein. Ich darf noch etwas sagen. Sehr schöne Erinnerung, die ich hatte, war, wie ich 16 war, habe ich einen Mathematikprofessor, der sich nicht geschert hat über das Curriculum, das Schulcurriculum, und er hat uns die euklidische Geometrie thematisiert, gebracht als Thema. Er hat die wenigen Axiomen, die Euklides hat, unterteilt in Unteraxiomen, damit es überhaupt machbar wird. Und wir haben in diesem Schuljahr die euklidische Geometrie abgeleitet. Und diese Aufregung, ich bin so wie der Euklides, ich kann die Basis von unserem Wissen selber erzeugen. Ja, ich muss nicht lesen im Buch, sondern ich kann es selber machen. Das hat mich wirklich sehr geprägt und den Enthusiasmus, den ich immer noch für diese Art des Denkens, des Daseins habe, erst entflammt.
Also dein Bild von Wissenschaft hat sich nicht geändert. Was das für ein Bild ist, darüber wird die Sendung gehen. Dein Leben hat sich sehr geändert, weil du heute als Psychotherapeut arbeitest. Hannes, wie ist das mit dir? Du arbeitest ja noch wissenschaftlich und zwar im Energiebereich, in diversen Forschungsprojekten und so weiter. Aber wie eingangs erwähnt, du schreibst auch. Ist das Schreiben eine Gegenwelt zur wissenschaftlichen Arbeit?
Glaube ich gar nicht so. Ich muss sagen, bei mir war es fast ähnlich. Ich habe auch bis 30 im wissenschaftsnahen, eher anwendungsorientierten Bereich gearbeitet, in der Industrie, Entwicklung von medizinischen Sensoren und bin da auf einige rätselhafte, für mich rätselhafte Dinge gestoßen, die nicht durch die Theorie nicht erklärbar sind oder nicht erklärt werden konnten. Im Festkörper und an der Oberfläche des Festkörpers spielen sich Dinge ab, die kann man nur phänomenal einmal feststellen und dann wundert man sich drüber. Und das war ungefähr die Zeit, wo damals das relativ berühmte Experiment von Fleischmann und Bons das erste Mal veröffentlicht worden ist, die angeblich gelungene kalte Kernfusion. vielleicht da ein Wort dazu. Kernfusion ist der Vorgang, der im Innern der Sonne vor sich geht, allerdings bei ungefähr 10 Millionen Grad. Und die Menschen träumen schon lange davon, das Ganze einmal auf die Erde herunterzuholen und dort in relativ zivilisierten Maßstab vor sich gehen zu lassen, um eine unerschöpfliche Energiequelle und eine Energiequelle, die das Klima nicht ändert, also die keine Verbrennungsemissionen von sich gibt, zu haben. Und damals schien das greifbar nahe. Und das hat mich seither eigentlich nicht mehr losgelassen, weil ich auf der anderen Seite gesehen habe, dass diese Phänomene im Festkörper und an seiner Oberfläche theoretisch eigentlich kaum erfassbar sind. Und jetzt gibt es ein paar Leute, die behaupten, da lässt sich mehr damit machen und da lässt sich sogar eine Energie damit herstellen oder für uns erzeugen. Das war dann leider nicht reproduzierbar. Das hat mich ehrlich gesagt sehr enttäuscht. Und ich, einige Jahre darauf habe ich auch so einen Art Bruch in der Karriere gehabt und bin dann nach Nepal gegangen für eine österreichische Institution, die dort Entwicklungszusammenarbeit macht, und habe dann eigentlich gemerkt, dass ich mit den falschen Antworten auf imaginierte Fragen dort angekommen bin und dass die Leute ganz was anderes beschäftigt, als ich geglaubt habe, ihnen beantworten zu können.
Da muss ich einhaken, falsche Antworten auf imaginierte Fragen. Was sind imaginierte Fragen? Können in der Wissenschaft überhaupt falsche Fragen gestellt werden?
Das war, glaube ich, nicht so die Pure Science, also nicht die reine Wissenschaft, sondern sehr anwendungsnahe. Das war das aus einem Industrieland stammende Denken, wir müssen dort im Himalaya die Abholzung begrenzen, wir müssen vielleicht moderne Wasserkraftwerke bauen. Und dann bin ich da hingekommen in das Makaluparung-Gebiet, das ist im Osten Nepals, und dort gesehen, gibt es einen praktisch nicht gestörten Bergregenwald, wo die Bäume bei den Häusern hereinwachsen. Und da wollte man jetzt eine Alternative zur Holzverbrennung installieren, auch unterstützt von einer amerikanischen Institution, die irgendwie den Yellowstone-Gedanken von Nationalpark im Hintergrund hatte. Und die zwei Welten sind dann aufeinander geprallt. Ich bin mit der Idee, wie ein Wasserkraftwerk ausschauen muss, hingekommen und eigentlich mit der Frage, wie kann man den Menschen vielleicht kann man die Menschen unterstützen, mit verbesserter Holzverbrennung ihren Alltag besser zu bewältigen. Mit der bin ich dann tiefer in das Projekt hineingestiegen.
Du bist mit dieser Vorstellung schon hingekommen, das heißt, du hast ein Bild gehabt. Genau. Ich sage jetzt, du hast schon eine Theorie gehabt, wie es funktionieren könnte oder hätte können. Ich probiere jetzt eine ganz banale Definition. Wissenschaft stellt Fragen an die Welt. Der Bienenforscher an die Bienen, der Kosmologe an das Universum. Das kann natürlich nicht direkt antworten, deswegen muss man sich vermittelte Möglichkeiten der Antwort sehen. Und diese Fragen an die Welt basieren aufgrund eines Vorverständnisses von Welt. Weil wenn ich keine Idee, kein Konzept, keine Theorie habe, keine Vorstellung habe, kann ich keine Fragen stellen. Easy. Vor diesem Hintergrund, gibt es in der Wissenschaft nicht zulässige Fragen? Oder sind alle Fragen gleichermaßen zulässig?
Ja, es gibt sie, und laut Gödel sind sie auch unvermeidbar. Er hat eben nachgewiesen, dass es keine vollständige Theorie gemacht werden kann, die keine unzulässige, unbeantwortbare Frage beinhält. Das heißt, jede Theorie hat mindestens eine Frage, mindestens eine Aussage, die nicht eindeutig beweisbar ist.
Aber die Frage ist zulässig, sie kann noch nicht beantwortet werden.
Ich würde sagen,
sie ist schon zulässig, man muss nur sagen, leider, wir wissen es nicht.
Nein, diese unbeantworteten Fragen sind für mich noch stärker als das, weil sie beinhalten, die sind unentscheidbar. Also sie beinhalten einen Widerspruch, und ich sehe als die Aufgabe der Wissenschaft, Wissensgebiete aufzubereiten, die widerspruchsfrei sind. Und das ist eben nicht möglich. Ja, ich nenne das die Krise der Wissenschaft, das ist die immerwährende Krise, die sie schon von Geburt an hatte, weil sie diesen Anspruch hatte, ein widerspruchsfreies Wissen zu erzeugen. Und das ist unmöglich.
Stichwort widerspruchsfreies Wissen, da steckt dahinter, dass alles erklärbar gemacht werden muss.
Genau.
Damit ich etwaige Widersprüche durch die Erklärung beseitige. Jetzt bist du, Hannes, nach Tibet, nach Nepal gegangen. Du hast dein berufliches Feld gewechselt. Ist das ein rationaler Zugang, alles erklärbar machen zu wollen? Das will die neuzeitliche Wissenschaft. Das postuliere ich jetzt einmal. Ich glaube, das ist auch korrekt.
Ja, ich würde sagen, also es gibt diesen Satz, der Galileo zugesprochen wird, alles messbar machen, alles messen, was messbar ist, alles erklären, was erklärbar ist, und mit dem Zusatz, alles erklärbar machen, was nicht erklärbar ist. Und das hat die Wissenschaft bis zum Gödel sehr fest daran geglaubt, dass es möglich ist, Untergebiete des Wissens zu schaffen, die erklärbar sind. Und mit Gödel ist das nicht mehr realisierbar.
Hat sich aber nicht durchgesprochen im wissenschaftlichen Mainstream.
Wirklich?
Nein, Frage, das ist eine Frage.
Also auf jeden Fall in der Kosmologie, also in der mathematischen Physik, in der mehr theoretischen Physik ist das Alltag. Ja, wir leben damit und es macht das Leben noch aufregender, dass es so ist.
Also ich glaube immer noch, dass das eine legitime Frage ist, auch wenn man keine wenn man weiß, dass man keine Antwort geben kann. Eine vielleicht illegitime Frage wäre eine sinnlose Frage, zum Beispiel, wie viel Grad Celsius hat ein Zentimeter oder so. Das ist sinnlos, das braucht man nicht fragen. Aber wenn ich von einer Frage weiß, dass ich sie nicht beantworten kann, das ist ja, dann ist man in der Mathematik ja schon sehr weit, wenn man bis dorthin kommt und weiß, eine Frage ist nicht beantwortbar oder nicht entscheidbar.
Ja, das gibt aber ganz simpel Sätze, die das sind. Zum Beispiel, dieser Satz ist falsch. Das ist ganz simpel und das ist unentscheidbar. Mhm. Ich glaube, wir sind eine unterschiedliche Meinung in dem, was es bedeutet, eine legitime Frage. Mhm. Weil ich denke, ich bin mit dir, dass existenziell jede Frage legitim ist. Aber das ist nicht innerhalb der Wissenschaft. Mhm.
Was ist dann innerhalb der Wissenschaft? Spinnen wir diesen Gedanken fort? Also Wissenschaft versucht zumindest widerspruchsfreie Welten zu erzeugen. Was ist aus diesem Versuch exkludiert? Was ist draußen aus diesem Versuch? Oder anders ausgedrückt, was ist das Irrationale an der sogenannten Rationalität der Wissenschaft?
Das Denken.
Das Denken,
dass die Wissenschaft einmal zumindest zwei irrationale Elemente braucht. Das erste ist einmal, dass ich überhaupt die rationale Methode anerkenne. Das ist ein Schritt außerhalb der rationalen Methode, dass ich einmal die Methode anerkenne. Und zweitens die Theoriebildung, dass man der Welt quasi Gesetze vorschreibt oder vorschlägt und diese dann an der Wirklichkeit überprüft. Diese Gesetze entstehen auch intuitiv, doch in Kenntnis der Natur, aber intuitiv. Und dann schaut man, was herauskommt und welche Schlussfolgerungen sich daraus ableiten und überprüft das dann. Und da findet man mitunter sehr fantastische Ergebnisse. Ich meine, wenn man anschaut, die Bestätigung der allgemeinen Relativitätstheorie durch die Positionverschiebungen von Sternen angesichts der totalen Sonnenfinsternis 1919, das hat Einstein ausgerechnet und vorausgesagt und dann hat man es gemessen und dann hat man es genauso gefunden. Das ist ein fantastischer Hinweis, dass man mit dieser Theorie der Wirklichkeit ziemlich nahe kommt.
Dieser Satz stimme ich nicht zu.
Aha. Du schaust doch sehr misstrauisch. Also warum kommt man der Wirklichkeit trotz dieser Verfahren, der empirischen Bestätigung, würde man sagen, nicht näher? Easy.
Ja, es gibt Theorien, also die Quantenelektrodynamik, die hat eine Genauigkeit, die 10 hoch 20 oder noch mehr als das, 30. Also die Genauigkeit, mit denen sie Sachen messen kann erstaunlich hoch werden. Dass ich etwas messen kann, hat aber etwas Selbstbezogenes. Ich erzeuge Experimente mit dem Wissen über das, was gemessen werden soll. Ja, das kann ich auch nur so machen. Das heißt, wenn ich diese ganzen Apparatur mache, die diesen Sonnenellipse beobachten soll, das, was ich schon suche zu messen, ist in der Konstruktion dieses Apparatus drinnen. Das ist für mich daher ein großes Wunder, dass das Ergebnis auch das gibt, was ich vorher finden wollte. Was ich schaffen kann mit der Wissenschaft, ist eine Aussage über die Konsistenz der Theorie. Ja, ich muss Theorien machen, eben die widerspruchsfrei sind, beziehungsweise die mit den Experimenten, die bis jetzt gemacht werden, so nahe wie möglich, so präzise wie möglich, aber einstimmen. Das ist machbar. Ob jetzt dieses Zugang zur Wirklichkeit, zum Beispiel zu sagen, dass die Erde eine Kugel ist, ob das mit der Wirklichkeit mehr zu tun hat, als die Aussage, dass die Erde eine Scheibe ist, das steht der Wissenschaft nicht so zu entscheiden.
Da kommen Sie noch zurück, aber jetzt könnte man sagen, auf deinem Beispiel, Hannes, der Mond schiebt sich ja nicht vor die Sonne, weil sich das der Einstein ausgedacht hat.
Na, das würde ich auch. Da bin ich einverstanden.
Also, ja, wenn ich dir
so stark ist der Einstein nicht.
Einem gläubigen Hinduisten, da würde sich auch nicht der Mond vorschieben, sondern ein Drache. Bei der Mondfinsternis zum Beispiel frisst ein Drache oder was den Mond auf und gibt ihn dann wieder frei.
Genau, das ist ein ganz anderes Bild von der Wirklichkeit.
Ne?
Aber die Wissenschaft kann nicht entscheiden, welches von diesen zwei Bildern richtig ist. Das steht ja nicht zu. Sie operiert nur innerhalb von dem wissenschaftlichen Bild.
Das stimmt. Die Wissenschaft trifft den irrationalen Entschluss, jetzt rationale Argumente anzuerkennen. Aber wenn sie den getroffen hat, dann weiß sie, wohin der Hase läuft und dass es der Mond ist und nicht ein Drache.
Nein, da hast du einen Fehler gemacht, weil die Entscheidung, ob ich das hinduistische Weltbild als Ausgangsbasis nehme oder nicht, die ist nicht wissenschaftlich. Daher kann die Wissenschaft auch nichts darüber sagen.
Das ist der einzige irrationale Schritt, wenn ich den gemacht habe.
Aber der Wesentliche.
Ja, stimmt.
Über die Welt, wenn es darum geht, über die Welt zu sprechen, das ist der Wesentliche. Und darum sagt eben Heidegger, dass die Wissenschaft nicht denkt. Das kann sie nicht. Sie kann nur innerhalb von dem System ableiten und nachweisen, was da ist. Vorher da war.
Es rauchen noch nicht die Colts, aber jetzt rauchen die Köpfe und jetzt brauchen wir eine kurze Musikpause. Give me the bass.
Welt im Ohr live, eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit.
Leute im Labor.
Was denn schon ist Wissenschaft? Das ist das Thema, der heutigen Sendung Welt im Ohr, und zu Gast sind Isaias Koster und Hanni Schmiedl, zwei Physiker, die vortrefflich über den Aufbau unseres Denkens und über die Struktur der Welt zu streiten vermögen, im positivsten Sinne. Und das war vor der Musikpause da, wo wir aufgehört hatten. Es ging um die irrationale Entscheidung, weil vorerst einmal rational nicht begründbar, in welches Modell von Weltvorstellung ich mich hinein bewege, bevor ich in demselbigen, unter Anführungszeichen, rational zu agieren beginne. Und es war das Beispiel der Sonnenfinsternis und es war das Beispiel des Hinduismus, der Religion. Und ich möchte jetzt da weitermachen und anknüpfen, was ist mit der Religion passiert? Es wird oft gesagt, Wissenschaft habe, vor allem auch im Verlauf des 20. Jahrhunderts, Religion ersetzt. Ist Religion Ersatz geworden, zumindest in einem gewissen Teil der Welt, in der industrialisierten, in der entwickelten, in der stark wissenschaftsorientierten Welt. Stimmt das?
Also ich glaube, bis ungefähr Ende der 70er Jahre hätte man das gesagt, aber irgendwie ist die Revolution im Iran eine Zäsur, die gezeigt hat, dass die Religionen nicht verschwunden und nicht ersetzt worden sind, sondern sie erfreuen sich alter Kraft und Ausdauer. Und ob das zum Guten ist oder ob es besser wäre, wenn sie ersetzt worden wären, das, glaube ich, kann man lang diskutieren. Also ich glaube nicht, dass die Wissenschaft ein Religionsersatz ist. Die Religionen sind noch da und uns obliegt es eigentlich, das irgendwie zu moderieren.
Aber Wissenschaft erklärt die Welt und Religion erklärt die Welt. Die Frage ist, ob Wissenschaft auch Sinn zu geben vermag. Wenn man sagt, der Mensch ist ein sinnsuchendes Wesen, oder überfordert man da die Wissenschaft, Isi?
Ich würde nicht zustimmen, dass die Wissenschaft die Welt erklärt. Also für mich...
Eine gewisse Grundannahme über die Welt, die sie vorher trifft, erklärt sie. Das macht sie, aber die Religion auch. Weil die Religion sagt, es gibt einen lieben Gott zum Beispiel.
Ich würde sagen, die Wissenschaft macht verschiedene, viele Abbildungen der Welt. Aber das ist für mich nicht eine Erklärung. Also ich würde sagen, wenn ich Erklärung verstehe, ist für mich mehr eine ontologische Frage und das ist viel mehr im Gebiet der Religion oder der Philosophie und nicht der Wissenschaft. In dem Sinn kann die gar nicht die Welt erklären, die Wissenschaft. Aber anders als der Hannes vorhin gesagt hat, würde ich sagen auch, dass ich sehr wohl eine, vielleicht nicht eine Religion in der Wissenschaft heute sehe, aber ein Aberglauben. Also ich denke, die mangelnde Bildung, wissenschaftliche Bildung, ist so gravierend, dass sehr viele Leute einen Bezug zu der Wissenschaft jetzt herstellen, jetzt spreche ich eben von Soziologie und nicht von Wissenschaft. Soziologie ist natürlich auch eine Wissenschaft, aber ich bin kein wissenschaftlicher Soziologe, ich spreche nur so.
Es ist so weit Wissenschaft, wie es in der Übertragung der naturwissenschaftlichen Verfahren auf die Sozialgeisteskulturwissenschaft
ist. Ja, also aber die haben auch ihre Berechtigungen hundertprozentig. Nur ich möchte nur sagen, ich spreche hier als Laie und nicht als wissenschaftlicher Soziologe. Mhm. Ja. Aber auf jeden Fall, ich erkenne wieder, dass es sehr viele Leute argumentieren, Wahrheitsargumente bringen mit dem Satz, das ist wissenschaftlich erwiesen oder das ist nicht wissenschaftlich. Ja? Und diese sind total sinnlose Sätze. Weil
und unwissenschaftlich.
Und natürlich in Widerspruch zu dem Weltbild, zu der Haltung, zu der wissenschaftlichen Haltung.
Das heißt, Wissenschaft tritt ständig als Verobjektivierungsverfahren auf, kann aber das letztlich nicht leisten.
Auf keinen Fall. Und möchte das auch nicht.
Dem möchte ich zustimmen. Es ist auch so, dass sich diese irrationalen, sagen wir mal, irgendwie pauschal esoterischen Welterklärungsmodelle manchmal der wissenschaftlichen Terminologie bedienen, um so eine quasi Seriosität vorzutäuschen, die sie überhaupt nicht haben.
Weil die öffentliche Meinung des Glauben, des falschen Glaubens ist, wenn etwas wissenschaftlich ist, sei es gut. Ja, was überhaupt nicht stimmt. Es gibt sehr viele, sehr schlechte Sachen, die wissenschaftlich sind. Und das ist, in der Wissenschaft versuchen wir, gute Wissenschaft zu trennen von schlechten Wissenschaft. Da gibt es eben verschiedene Methoden, wie man das unterscheiden kann, weil es eben möglich ist, schlechte Wissenschaft zu machen. Sonst würden wir das nicht brauchen.
Ich glaube, man muss auch aufpassen, dass wir nicht einen Kategoriefehler aufsetzen, dass wir nicht Ethik und Erkenntnistheorie mischen. Schlechte Wissenschaft heißt, wenn man schlecht misst oder wenn man ein falsches Modell anlegt.
Aber, so meine ich auch.
Ja. jetzt ethisch schlechte Wissenschaft wäre, wenn man sich die Zielgenauigkeit einer Interkontinentalrakete überlegt, wie man die verbessert. Das wäre die ethisch schlechte, aber vielleicht erkenntnistheoretisch gar nicht ja, so
wobei
so
ganz blöde. Wichtig ist, dass die ethische Frage eben nicht eine wissenschaftliche ist.
Genau.
Ne? Das werde ich nie, also zum Beispiel die Entscheidung, ob die österreichische Regierung Milliarden an die Entwicklung von Geräte, die Lebensretten, die vielleicht einsetzen in dem Retten von einem Leben oder diese selben Milliarden in eine allgemeine Grundbildung gibt, die der hohen Wissenschaft nicht zugutekommt, aber sehr wohl zu einer gesunderen Bevölkerung führt. Diese Entscheidung ist eine politische und kann nie eine wissenschaftliche sein.
Steht die ethische Entscheidung vor der Wissenschaft, bevor ich wissenschaftlich tue, oder steht sie nachher in der Verwertung des Ergebnisses?
Sowohl als auch wahrscheinlich, oder?
Ja. Die Frage ist natürlich, lässt sich das irgendwie steuern? Ne?
Ich glaube, sie laufen parallel. Sie laufen parallel. Ich denke, ich muss ethisch, ich habe den Anspruch, ethisch im Leben zu sein, ständig. Und nicht nur, bevor ich etwas forsche oder ich forsche etwas und dann überlege mir, ob das gut ist. Aber die ethische Frage, die muss ich auf der ethischen Ebene stellen. Und die Tatsache einfach, dass etwas machbar ist, rechtfertigt es nicht.
Es wird aber gemacht, weltweit gesehen.
Genau, und das ist das, was ich sage unter diesen abergläubischen Haltung gegenüber der Wissenschaft.
Wird alles, was technisch machbar ist, letztlich auch gemacht? Es gibt diesen Spruch, abendländische Wissenschaft exekutiert immer das von ihr Erkannte. Wenn man klonen kann, heißt das, dass irgendwann auch sozusagen ein menschliches Klon gemacht wird, weil eben dieser Machbarkeitscharakter so stark in der Wissenschaft drinnen steht.
Also, Werner Heisenberg hat ihm gesagt, ich glaube, das ist beim Jung drin, heller als tausend Sonnen, im Sommer 1939, das war ein halbes Jahr nach der Entdeckung der Kernspaltung, da hat es noch 12 Menschen auf der Welt gegeben, die gewusst haben, wie man eine Atombombe baut. Wenn die sich abgesprochen hätten, hätten sich's wahrscheinlich verhindern können. Aber ich glaube, es gibt in der Geschichte sehr wenige Beispiele, wo etwas Mögliches nicht getan wurde. Mir fällt nur ein, das Reich der Mitte, China, hat im 16. Jahrhundert beschlossen, keine Flotte mehr zu betreiben. Nachdem sie bis Tansania und in den halben Pazifik gefahren sind, haben sie aus irgendwelchen Gründen beschlossen, sie machen das nicht mehr. Haben diesen Schritt sozusagen rückgängig gemacht, aber so wirklich Verzicht auf. Wir wissen es nicht, vielleicht hat irgendein verrückter Wissenschaftler etwas entdeckt und gesagt, das darf niemand wissen und hat es wieder vergraben. Aber
ja. Würden wir wissen, dann wäre es sicher misslungen.
Ich möchte einmal kurz auf dieses Wissenschaft-Religionsverhältnis zu sprechen kommen. Es gibt eine nette Anekdote, die wird Niels Bohr zugeschrieben. Kommt der Journalist zu seinem Haus und hängt ein riesiges Hufeisen vor der Tür und der Journalist, wir sagen ja, Sie als Weltphysiker und Wissenschaftler, Sie werden doch nicht an diesen Unsinn glauben. Und der Niels Bohr soll gesagt haben, na, ich glaube ja eh nicht dran, aber man hat mir versichert, es funktioniert auch, wenn ich nicht daran glaube.
Genau. Und das Schöne an diese Witze ist, in Brasilien wird es auch erzählt, aber es soll der Einstein gesagt haben.
Aha, ja. Ich habe es gelesen. Ich glaube, es war sogar auf der ORF-Homepage, aber das lassen wir jetzt.
Auch der Satz, den ich vorhin von Galileo zitiert habe.
Ja.
Also ich habe ziemlich nachrecherchiert und ich habe nie eine Schrift von Galileo gefunden, der das beinhält.
Aber Galileo bringt mir jetzt weiter, weil im sogenannten Abendland ja Wissenschaft und Religion ordentlich aneinander geklatscht sind. Da hat es Tote gegeben und zwar Zehntausende, letztlich Hunderttausende. Wenn man jetzt sozusagen denkt an diesen Ablösungsprozess im Zuge der Aufklärung, nicht an die Religionskriege, auch den Einsatz Wien und du hast den Iran erwähnt, als sozusagen Re-Religiosierung oder wie immer. Jetzt gibt es zumindest die Theorie, dass die abendländisches Denken, das wissenschaftliche Denken bei uns sehr exklusiv ist, das heißt sehr polar ist, ja oder nein, Ausschluss oder Einschluss, ja. Und ich denke jetzt in Asien zum Beispiel an einen Atomphysiker, der in seiner wissenschaftlichen Welt arbeitet, am Abend zum Tempel geht, Räucherstäbchen anzündet und zu den Göttern betet und jetzt überhaupt nicht in diesem Zwang ist, wie wir offenbar im Abendland sehr stark sind, sich zu überlegen, ob im ontologischen Sinne die beiden Systeme kompatibel, also vereinbart sind oder nicht. Wie seht ihr das?
Das könnte eine Folge des Monotheismus sein, wenn ein Hindu, der sieht sich für jedes Bedürfnis mit einem möglichen Gott, den man sich zuwenden kann, ausgestattet. Und das ist vielleicht leichter als der Monotheismus, der den Monismus, den erkenntnistheoretischen Monismus wahrscheinlich eher unterstützt.
Ist auch der Monotheismus der Grund, warum unsere Form der Wissenschaft so stark fälschlicherweise mit dem Objektivitätsanspruch in Verbindung gebracht wird?
Darf ich kurz zurück?
Bitte. Ja?
Ich bin auch mit der Frage nach dem, ob es möglich ist, nicht wissenschaftlich zu denken. Ich weiß nicht, ob du diese Frage gestellt hast, aber ich habe sie gehört. Ja. Ich denke, dieser Physiker, der spirituell auch tätig ist, er würde in heideggerianischen Sinn nicht denken.
Ist es dir recht, wenn du das biografisch erzählst? Weil du auch im spirituellen Sinn sozusagen denkst?
Ja.
Du musst es ja nicht beantworten.
Ich tue das gern, nur ich will nicht zu lang aufholen, aber ich versuche es.
Also, Isaias Koster beschäftigt sich ja auch mit Orisha-Traditionen. Vielleicht kannst du ganz kurz sagen, was das ist und dann deinen Gedanken ausführen.
Okay, also ich fange bei den Orisha-Traditionen an, ja. Also das ist eine sehr schöne Sache, das ist einmal das Erste. Und sehr schön ist es auch, dass ich als Brasilianer hier in Österreich aufgewachsen bin. Also ich bin von Brasilien mit 20 weggezogen und mit 52 hat mich die Orisha-Tradition, die in Brasilien sehr verbreitet ist, wieder gefunden. Und zwar, sie sind zu mir gekommen in Form von einer Gruppe von Österreicherinnen, Schweizerinnen und Deutschen und Deutschinnen, die diese ganze Tradition in Brasilien zuteil gelernt haben und hier selbst dann auch weiterentwickelt haben. Das ist eine sehr schöne Gemeinschaft, die heißt Terra Sagrada. Und da wird einfach versucht, in eine sehr lebendige Form zuzugreifen zu dieser Tradition und sich hier wieder zu leben und zu beleben und aber auch hierher zu holen. Die Orisha-Tradition sehr bezogen ist auf die Natur und unsere Natur ist natürlich eine andere als in Brasilien. Daher gibt es da sehr viel auch neu zu entdecken. Und es ist auch ein stetiges Aggiornamento, das in der Orisha-Tradition sehr wichtig ist. Und das war ein großes Geschenk, dass das zu mir gekommen ist. Und ich konnte hier in Europa vielleicht, weil ich weg von Brasilien schon lang war, weg von dem magischen Denken, keine Angst mehr hatte von irgendwelcher schwarzen Magien, konnte ich sehr gut das auf mich wirken lassen. Und es kommt sehr, sehr nahe meines Weltbildes, das ich von meiner Erfahrung mit Wissenschaft bekommen habe und von meiner Erfahrung mit dem Existenzialismus.
Genau. Also, jetzt sind wir wieder bei dem Denken, wissenschaftliches Denken, Spiritualität.
Genau. Und dieser mein wissenschaftliches Weltbild und auch ist auch sehr nahe an das existenzialistische Weltbild von Heidegger. Es ist immer wieder, habe ich erst hier in Österreich erfahren, dass es schwierig ist, problematisch Heidegger zu zitieren, wegen seiner Vergangenheit als Nationalsozialismus. Ne? Jetzt, ja. Aber trotzdem hat er unser Weltbild sehr stark geprägt. Unser, sage ich jetzt, vom ganzen Abendland. Und eine der wesentlichen Aussagen, die Heidegger macht, ist, dass diese Form der Beziehung zur Welt, überhaupt, dass ich differenziere, ich von der Welt, dass ich mich in der Welt Stehende sehe, das ist etwas sehr Spezifisches Abendländisches. Für Heidegger ist das, was Abendland macht. Ja? Und das heißt also, dass die wissenschaftliche Frage dann nur in diesen abendländischen Kulturkontext gestellt werden kann, als eine Frage, als eine ontologische Frage. Ja? Das bedeutet, und Heidegger sagt auch noch mehr, er bringt sehr in Verbindung das Denken mit der Sprache. Das heißt also, wenn wir auf Deutsch denken, dann denken wir laut Heidegger notwendigerweise wissenschaftlich. Ja? Das heißt, wir können nur wissenschaftlich denken.
Ja. Teilst du die Meinung?
Ich teile diese Meinung.
Aber trotzdem bist du Physiker theoretischer Tradition.
Genau, das heißt...
Wie passt das zusammen?
Ja, ich erkläre es das noch. Das heißt, in Wissenschaft, der wissenschaftlich hält kein Widerspruch aus. Ja, das haben wir schon vorhin gesprochen. Und es gibt ein wunderschönes Buch von Todorov über das Problem des Anderen. Und er bringt das in Zusammenhang mit dem Kolonialismus. Wir können als wissenschaftlich Denkenden nicht gut mit dem anderen, weil es gibt nur uns, ich und die Welt. Der andere kommt da nicht vor. Ja. Wir halten das nicht aus, dass es einen anderen gibt, dass es einen Unterschied gibt, dass es Widersprüche gibt im wissenschaftlichen Denken. Aber es gibt den anderen und es gibt diese Spannung in mir, das ist das, was die Liebe ausmacht. Wenn ich einen anderen begegne, da ist volle Spannung da. Ja. Und diese Spannung, die existiert, ob ich sie denke oder nicht, die spüre ich in meinem Körper. Das ist vielleicht auch ganz wichtig gewesen, meine Erfahrung als Körperpsychotherapeut. Und diese Spannung spüre ich auch sehr stark, wenn ich mich bewusst mache, meine spirituelle Transzendenz. Ich bin Transzendenz, auch wenn ich das nicht wissenschaftlich erklären kann. Und wenn ich diese Spannung aushalte, dass ich nicht das bin, was ich denke, dann ist das sehr wohl möglich und eine totale aufregendes Abenteuer da mit spirituellen Traditionen zu leben und gleichzeitig wissenschaftlich zu denken. Ich würde noch mehr sagen, ich kann gar nicht anders als das, weil wissenschaftlich denken muss ich als Abendländer und die Spiritualität, die spirituelle Dimension ist in mir, ich kann sie gar nicht verschweigen. Das heißt, jeder von uns ist in dieser Spannung, ob ich sie als belebend erlebe oder ob ich versuche, sie zu verleugnen.
Hannes, kannst du dem folgen?
Ich kann ihm folgen, aber
Im Gefühl oder im Denken? Weil das hat jetzt sehr nach Trennung ausgeschaut.
Nach Trennung und dann wieder dichotomisch.
Genau. Ja. Also das war jetzt so substanziell. Ich kann es nur bestätigen oder mich meine Bewunderung einmal dafür aussprechen. Aber ich glaube, der Erfolg der Wissenschaft, der abendländischen Wissenschaft, war gerade, dass sie diese Trennung eingeführt hat.
Ist das ein Erfolg?
Ist die Frage im Ethischen oder im Erkenntnistheoretischen. Ich glaube, dass wir hier Radio senden, das ist eine Folge oder ein Erfolg dieser Methode. Oder dass wir mit Autos fahren und nach Brasilien fliegen können und ein Auto auf den Mars schicken und Fotos herunter.
Genau, aber du lässt selber zu, dass das nicht eine ethische Antwort ist. Hm? Ja. Also die Frage, ob es in der Welt besser geht mit dieser Wissenschaft oder ohne das, kann ich nicht antworten. Es gibt keine
Die Lebenserwartung Welt. Im Durchschnitt ist gestiegen. Wenn man
ist
sagt,
das gut?
Das ist die Frage.
Weiß ich nicht. Ne? Ist die Situation, wie die Alten in Österreich leben, in voller Unwürde, ist das gut? Das weiß ich nicht.
Ich würde den Vorschlag machen, lass man die ethische Frage einmal weg. Wir haben nur mehr eine Viertelstunde. Das ist eine eigene Sendung.
Ja.
Wissenschaft und Ethik. Bleiben wir noch bei diesen spannenden Fragen, die eigentlich epistemologische Fragen sind. Wissenschaftstheoretische Fragen. Isi, du hast das vorhin angesprochen, ich möchte das aufgreifen. Es gibt gescheite Leute, die sagen, es macht keinen Sinn, über die Welt sozusagen als Objektives nachzudenken. Also wenn alle Beobachter die Welt als Scheibe wahrnehmen, dann macht es keinen Sinn, sich die Frage zu stellen, ist die Welt eine Scheibe oder ist sie doch eine Kugel, weil unsere Wahrnehmung das einzige uns bekannte Referenzsystem ist, ja, eines Wesens, das die Welt beobachtend, beschreibend, in Mathematik gießend und so weiter darstellen kann. Ist das für dich ein zu konstruktivistischer Ansatz oder ist das ein wichtiger Ansatz in Bezug auf diese epistemologischen Fragen, die wir da erörtern?
Ich glaube, das stimmt absolut und die Menschheit hatte den Großteil ihrer Geschichte in einem Zustand verbracht, wo sie sich diese Frage nicht gestellt hat. Und das Interessante ist eigentlich, warum so ungefähr 500 vor Christus zugleich in Indien und im Abendland in Griechenland einzelne Menschen angefangen haben, sich genau die Frage zu stellen, stimmt das jetzt? Die sind aus der Scheibenwelt hinausgetreten. Mir fällt leider der Name des griechischen Philosophen nicht ein, der in Alexandria am Obelisken und zugleich etwas weiter südlich an einem Brunnen die Schattenlänge zur Sonnenwende gemessen hat und daraus auf den Umkreis der Erdkugel geschlossen hat, mit relativ erstaunlicher Präzision, Genauigkeit.
Ja. Das heißt, in deinem Bild, die Welt ist ja eine Kugel, ungeachtet dessen, was die Leute glauben.
Also ich lasse mal mein Bild draußen. Ich glaube, okay.
Geht es ja gerade. Ja.
Also, wir fragen dich dann noch
dazu. Der Grieche, dessen Name mir jetzt blöderweise nicht einfällt, der hat sich ein Modell gebildet und aus der unterschiedlichen Schattenlänge sich das Modell der Kugel, das hat er unabhängig davon gebildet, und aus der Schattenlänge und dem Modell der Kugel hat er den Erdumfang ausgerechnet. Da liegt einiges an Denken oder an Entscheidungen, liegt dem zugrunde und kommt dem vor dem. Nicht? Aber dass das ungefähr zur gleichen Zeit passiert ist und in der Menschheitsgeschichte eigentlich relativ spät, wenn man denkt, dass sie vorher Jahrhunderttausende in einen Zustand gelebt hat, wo sie das wahrscheinlich nicht interessiert hat, aber wo sie andere Modelle gehabt hat über die Wiederkehr der Sonne und Wiederkehr der Mammutherden und wie man das Feuer macht und so. Das ist eigentlich das Erstaunliche, warum sich das plötzlich geändert hat. Das ist als Potenzial im Menschen angelegt, dass er sich diese Frage stellt.
Und ich finde es auch mit dir, dass das eine spezielle, ein ganz besonderer Moment ist, dass diese Frage überhaupt gestellt wird. Nicht? Auf die Idee zu kommen, die Welt zu messen, da muss man schon ziemlich speziell, kränkend, gell?
Denken.
Oder kränkend. Ich pflege zu sagen, dass jemand sagt, man muss alles messen, ist eigentlich empörend. Ja? Wer das beinhaltet, dieser Satz, zu messen, die Liebe zu meiner Frau.
Ja, es ist eine Form von Kolonialisierung auch.
Völlig.
Eroberung,
Vereinnahmung, Wissen, Eroberung, Macht.
Ausüben, Räume ausüben,
ja.
Beschreiten, genau. Verorten.
Genau. Aber Es ist gleichzeitig ein irrsinnig mächtiges Instrument. Ja? Durch unter anderem, das hast du jetzt gerade die Geometrie erwähnt, ne? Aber durch die ganze wissenschaftliches Denken hat man auch sehr viel Macht über die Welt. Ja? Ist die Frage, wie lang wird es auch gelingen? Ne? Wir haben, wie Fukushima gerade aktuell war, hatten wir mal zunächst
die Macht Angst verloren.
Gespürt, vielleicht klappt das doch nicht, vielleicht ja. Explodiert das Ganze und wir sterben alle. Ne? Das haben wir schon vergessen, wir haben das ziemlich schnell vergessen, dass das
passieren könnte. Verdrängen ist aber wichtig,
ja,
muss der Psychotherapie wissen.
Genau. Genau. Aber es ist grundsätzlich anders, ob ich in der Welt bin, mit dieser Haltung sie zu beherrschen, oder ob ich in der Welt bin, mit einer Haltung, mit der Welt zu leben. Ich denke, das ist eine grundsätzliche, unterschiedliche Haltung und typisch von unserer Kultur ist, die Welt zu beherrschen. Und es bedarf ein stetiges Hinterfragen, es bedarf Aushalten von einer riesigen Spannung in mir, wenn ich mir vornehme, mit der Welt zu bleiben.
Aber hat nicht auch der Mensch jetzt vor Einführung des wissenschaftlichen Zeitalters versucht, die Welt zumindest zu beeinflussen durch Rituale, die Wiederkehr des Regens zum Beispiel hervorzurufen die Wiederkehr der Mammutherden oder der Büffelherden. Das heißt, der Eingriff, das war vielleicht kein machttechnischer, aber es war ein Eingriff, um die Welt so zu verändern, dass sie ihm entgegenkommt und dass er damit
diese Beschreibung ist schon eine wissenschaftliche, die du gerade machst. Ich würde sagen, wenn ich jetzt zu dem, was ich weiß über die Orishas-Tradition zum Beispiel, dass es gar nicht geht, so zu trennen. Und zu sagen, die Welt ist dort und ich bin da etwas anderes, sondern ich bin Teil dieser Welt und es ist eine stetige Tanz hin und her. Also wie diese Idee, die Welt zu beeinflussen, wie ich sie ausspreche, ist schon eine wissenschaftliche. Ja, also das ist das, wo diese heilige Idee geht, dieses, ich kann gar nicht anders als so denken. Ja, und das ist wie ein Gefängnis, in dem ich bin. Ich muss immer wieder wissenschaftlich denken. Aber ich kann abergläubisch an dieses Denkprozess, an diese Wissenschaft halten, oder ich kann die Hinterfragung zulassen. Zulassen, dass da drinnen Blödsinn auch ist.
Isi, ich probiere es noch einmal. Ja. Ist für dich als Physiker die Frage zulässig bzw. sinnvoll, die Frage, ob die Welt eine Kugel ist, wenn die Beobachter auf dieser Welt annehmen, sie ist eine Scheibe. Macht das Sinn?
Ja. Es ist, ich finde es sehr sinnvoll. Also ich erlebe sehr bereichernd, sehr lustvoll, Ideen zuzulassen, neue zu inspirieren, neue Weltbilder. Wie ich als Kosmologe gearbeitet habe, war konkret, wir haben über das Modell, wie ist das Universum, wie hat sich entwickelt, eigentlich eine ganz ähnliche Frage, ob die Erde eine Kugel oder eine Scheibe ist. Ja? Zum Beispiel gibt es Möglichkeiten, wir sprechen alle davon schon wieder, als ob das von Gott gegeben wäre, vom Urknall, dass das Universum irgendwann begonnen hat und explodiert. Ja? Das muss nicht so sein. Und wir haben, in meinem Laboratorium haben wir alternative Modelle kreiert, uns ausgedacht, wo am Anfang nicht der Urknall war, also nur ein kleiner Knall. Und wovor dieser Anfang der Zeit noch etwas anderes gegeben hat. Und es geht. Du kannst das auch sehr schöne, interessante Theorien so entwickeln. Ja? Die Frage des Wissenschaftlers ist, und kann ich die Leute überzeugen, dass das interessant ist, als Erklärungsmodell, als Beschreibungsmodell der Erde, kann ich das die Leute überzeugen, dass es interessant ist, daran zu forschen. Weil wenn nicht, 10.000 Leute das mitforschen mit mir, dann stirbt diese Idee.
Gibt es ein alternatives physikalisches Erklärungsmodell zur Welt als Kugel?
Ja.
Hannes?
Kann man wahrscheinlich schon entwerfen, aber ich glaube, dass sich die annähernde Kugelgestalt, die Geoidgestalt einfach als das Bessere herausstellen wird.
Was heißt besser?
Es stimmt mit den Beobachtungen einfacher überein, im Sinne von Occam's Razor. Also man tut sich leichter mit diesem Modell und das ist eleganter, einfacher.
Haben wir noch Zeit?
Wir haben noch Zeit, ja. Etwas.
Zum Beispiel, wie wäre es mit dem Geodäsen? Sprichst du von Geodäsen? Ne? Die Einstein-Theorie, die allgemeine Relativitätstheorie, ja, beschreibt die Anziehungskraft zwischen zwei Körpern mit einer gekrümmten Metrik. Sie sagt, dass der Raum, die Raumzeit ist gekrümmt. Und es gibt keine Kräfte in dieser Theorie. Und es gibt eine Konkurrenztheorie, das ist die newtonische Gravitationstheorie. Die sagt, die Welt ist starr, der Raum ist starr und es gibt eine Kraft, die zwischen diesen Planeten zieht. Die ist überhaupt die allgemeine Relativitätstheorie besser als die newtonische Gravitationstheorie?
Ja, würde ich sagen.
Ich würde nicht sagen. Ja? Und zwar, ich sage es dir ganz genau, was ich meine. Ja? Erstens, es gibt keine, ich wiederhole, keine keine Projektion, keine Anwendung von der allgemeinen Relativitätstheorie, die sich auf zwei Objekte, also die Kraft zwischen zwei Objekten oder die Kraft innerhalb eines Körpers zum Beispiel beschreibt. Ja? Es ist sehr schwierig von der globalen Theorie, die die Gravitationstheorie ist, auf eine lokale Theorie zu übergeben. Es ist so schwierig, dass es nicht eindeutig ist. Ja? Zum Beispiel nimmt man die Kraft als die Komponente, die Vektorkraft als die erste Komponente, die Raumkomponente von der Gravitation, von der Raumkrümmung oder eine andere physikalische Größe, die dort da ist. Da gibt es keine eindeutige Antwort darüber. Das heißt, es gibt auch keine eindeutige Übertragung von allgemeiner Relativität in die Gravitation, in die newtonische Gravitation.
Das sind vollkommen verschiedene Theorien.
Wenn ich jetzt die Beschreibung des Lichts, das Verhalten vom Licht im weiten Raum beschreiben will, da komme ich zum Sonnenfinsternis, den du erwähnt hast, ist die allgemeine Gravitation eindeutig überlegen.
Ja.
Aber wenn ich jetzt beschreiben will, wie ein Apfel hier fällt in diesem Raum, ist die allgemeine Gravitationstheorie ein Blödsinn. Da hat hier nichts zu suchen. Ja?
Obwohl, da stimme ich vollkommen zu, aber sie wird es auch
sie würde auch gelten, wenn wir wissen würden, und das ist der irrationale Element, der nicht nachgewiesen wurde, wenn wir wissen würden, wie wir es übertragen. Wir wissen in ein paar Fällen, wie wir diese Übertragung machen. Zum Beispiel, wir können die Bewegung von zwei Körpern in der allgemeinen Gravitationstheorie vielleicht beschreiben.
Ist es denkbar, dass die Sonne um uns rotiert?
Aber das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall.
Du würdest sagen, ja, aber das es wäre um einiges komplizierter. Das ist
spezielle Relativitätstheorie.
Also von, es,
nein, es ist galileische spezielle Relativitätstheorie.
Es funktionierten auch die Planetenbewegungen mit der Tychoschen Theorie, mit den Zyklen und Epizyklen. Nur ist das höllisch kompliziert, das auszurechnen. Und es liegt dem kein Modell zugrunde, wie das einfache Newtonsche. Und ich stimme dir auch zu.
Es ist nicht so einfach, aber es kann genau
sein. Nein, es ist nicht einfach. Ja? Das stimmt. Aber den Eiffelturm würde man mit der Newtonschen Physik bauen und nicht mit der Einsteinschen, weil es einfach weil man viel schneller zu Ergebnissen kommt und weil es mathematisch weniger anspruchsvoll ist. Aber er wird wahrscheinlich auch stehen, wenn man ihn mit der allgemeinen Gravitationstheorie dimensionieren würde. Nur braucht man da wahrscheinlich alle Computer der Welt und ein paar Monate Rechenzeit. Das würde man deshalb nicht machen. Ne? Aber ich würde trotzdem sagen, sie ist überlegen, weil sie Phänomene beschreibt, die Newtonsche Theorie nicht beschreibt, aber alle, die Newtonsche Theorie beschreibt, doch mitnimmt.
Ist das jetzt die Erklärung darauf, wo du vorhin gesagt hast, warum für dich doch die Welt eine Kugel ist?
Nein, das ist ein Fortschrittskriterium innerhalb der Wissenschaft, dass eine Theorie besser ist als eine andere.
Wird durch eine andere.
Und insofern wird man damit wahrscheinlich auch auf die Kugelgestalt der Erde kommen. Und
nur damit es bleibt, ich bin nicht einverstanden.
Ja, super.
Ich glaube, beide Theorien sind gut und jeder beschreibt einen anderen Bereich, Teilbereich der Wirklichkeit. Für seinen Teilbereich ist die eine besser, für das andere ist die andere besser. Es gibt Versuche zu beweisen, dass die allgemeine Relativitätstheorie auch die newtonischen Bereiche beschreibt, aber das ist bis jetzt nicht gelungen.
Mhm. Da bleibt mein Widerspruch.
Okay.
Das ist toll.
Das muss man aushalten.
Ja.
Und spüren diese Spannung.
Das genießen wir.
Genau.
Wie ist das für die Physiker? Wir sind jetzt schon fast ganz am Ende der Sendezeit. Aber ist man so aus dem Wesen der Physik heraus faktisch dazu gezwungen, sich tagtäglich diese Fragen zu stellen?
Also gezwungen oder ist das etwas nicht,
ne? Nein, ich meine, ist das so ein innerer Antrieb, so ein bisschen faustisch, was die Welt im Innersten zusammenhält?
Also das ist nicht nur das Innerste. Ich glaube, die Physik, oder fällt mir ein Wort von Rousseau an, man muss viel gelernt haben, um über das, was man nicht weiß, fragen zu können. Und das ist das Schöne, dass man immer wieder auf so viele unbekannte Dinge stößt und auf Fragen, die man sich stellen kann und an denen man suchen kann.
Ja, da kann ich dir zustimmen. Das, was mich da auch begeistert, ist die Lust an das Denken. Also ich kann mich erinnern, wie ich als Physiker gerechnet habe. Das waren sehr schöne meditative Zustände, die ich hatte. Aber ich muss gestehen, dass ich viel lieber heute meditiere, indem ich tanze und die Trommel höre und singe, als wenn ich nur mit Zeichen schreibe.
Easy, Hannes, ich danke euch für das interessante Gespräch. Ich hoffe, es war nicht das letzte und ihr besucht uns wieder mal in der Sendung Welt im Ohr.
Und ich hoffe auch, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer auch zu uns kommen.
Ja, und diese Lust verspürt haben, genau, von denen du geredet hast. Elektro 2 und Wegsehen aus dem Album Move the Beat haben die Musik beigetragen und weil wir jetzt so erschöpft sind, müssen wir ein bisschen Party machen. Danke und auf Wiederhören, sagt Andreas Obrecht.
Danke.
Party tonight, calls it, feels so right, there's a party tonight. There's a party tonight, calls it, feels so, feels so, feels so, feels so. There's a party tonight.